Vis-à-vis.
Andres Feil, Ihr Film über Leni Riefenstahl. Meine erste Reaktion war, brauchen wir wirklich noch einen Film über Leni Riefenstahl? Ist es nicht eigentlich auserzählt?
Nee, ist es nicht. Sonst hätte ich, glaube ich, nicht 3 Jahre mich mit ihr auseinandergesetzt. Ich habe am Anfang natürlich die Frage auch gehabt, als ich da 700 Kisten da vor mir hatte, also der Nachlass von ihr. Klar war, die hat natürlich manipuliert, die Leni Riefenstahl, was sie hinterlassen hat. Da gibt es Leerstellen, da wird dieses oder jenes sicher entfernt worden sein. Und gerade deshalb dann aber haben wir schrittweise dann tiefer gegraben und haben sehr viel gefunden, wo sie in Anführungsstrichen Fehler gemacht hat. Also sie hat viele Dinge hinterlassen, die sie belasten, die ein anderes Licht werfen, die sie anders zeigen. Also private Filme auch, Tagebuchauszüge, Briefe, die Prägungen zeigen, die nicht nur jetzt eine empathielose Narzisstin bestätigen, sondern die mir auch Einblicke geben, wie wird man eigentlich so? Wie wird man zu einer Propagandistin eines Unrechtsregimes? Und da wird es spannend. Und sie ist eine Meisterin der Lügen und Legenden. Aber warum ist sie es? Wie ist sie es eigentlich geworden? Und was steckt eigentlich dahinter? Wie wird man eigentlich so? Und da fängt es an, universeller zu werden und, wenn man so will, auch heutig durch einen Nahblick. Und da hilft der Nachlass, da helfen die 700 Kisten.
Und extrem menschlich, das war das, was mich auch wirklich beeindruckt hat. Also, dass sie sehr tief in die menschlichen Verstrickungen ihres Narzissmus hineintauchen, in ihre Schamgefühle, in ihren Versuch, sich ständig neu zu definieren. Also das war das, was mich am meisten ergriffen und mir neue Bilder und neue Aspekte gezeigt hat.
Ja, also schön, wie du sagst, weil das war für mich genau die Suchbewegung, waren die verschiedenen Versionen ihrer Erzählungen. Also eben nicht, da lügt sie und da lügt sie noch schlimmer, sondern es gibt, ich sage mal ein Beispiel, sie war als Kriegsberichterstatterin in Polen, 1939, erste, zweite Kriegswoche. Sie wird Zeugin des ersten Judenmassakers oder ersten großen Judenmassakers. 22 Juden wurden erschossen. Es gibt bei ihr im Nachlass 3 Varianten dieser Erzählung. Die erste ist bis 1948 in den kleinen persönlichen Notizen. Ich war Zeugin, ich habe das erlebt und das war für mich ein Schock. Das ist die erste Erzählung. Und die zweite ist ab 1952, da gibt es auch dann TV-Aufnahmen, da sagt sie, ich habe das nur von Ferne mitbekommen. Es gibt dann noch eine dritte, aber erstmal war für mich die Frage, warum verändert sie von der ersten Erzählung, ich war Zeugin, Augenzeugin, zu ich habe das nur von Ferne mitbekommen. Warum? Weil es der großen Anklage widerspricht. Sie hat ja immer behauptet, ich habe erst nach dem Krieg davon erfahren. Ja? Dann hat sie sozusagen das als Abwehrfront eine neue Erzählung gesetzt. Jetzt gibt es aber eine dritte, auch im Nachlass. Und die erzählt nochmal die Geschichte anders, nämlich das ist ein Brief von einem Adjutanten, der hat beobachtet und beschreibt sozusagen seine Beobachtungen, dass Leni Riefenstahl eine Regieanweisung gegeben haben soll, nämlich tote Soldaten, deutsche Soldaten sollten beerdigt werden. Sie wollte das drehen, da stören, in Anführungsstrichen schmutzige Juden, die das Grab für die deutschen Soldaten mit eigenen Händen ausgraben. Dann hat sie wohl gerufen, Juden aus dem Bild. Dann wurden die rausgetrieben mit Schlägen, mit Misshandlungen. Dann sind die gerannt, diese jüdischen Männer, und jemand hat das Feuer eröffnet. Das heißt, wenn dieser Brief des Adjutanten, wenn das stimmt, dass sie eine Regieanweisung gegeben hat, dass sie mit dieser Regieanweisung das Massaker möglicherweise ausgelöst hat. Und damit ist natürlich die Schuldfrage nochmal eine ganz andere. Das heißt, diese 3 Varianten, die genauer zu betrachten, da wird es ja interessant, nämlich da kommen wir genau dahin zu sagen, okay, da möglicherweise war die Schuld so groß, dass sie aus sich heraus die Abwehr, das Verleugnen, kann er sagen, rettender Impuls war, dass sie gar nicht anders konnte, weil sie mit dieser Schuld nicht leben konnte. Oder, zweite, und das deutet der Film nur an, vielleicht war sie auch nach dem Krieg überzeugte Nationalsozialistin, immer noch. Und das sozusagen einzukreisen, war eine extrem spannende Reise, weil es eben nicht darum ging, nur zu sagen, ja, die ist furchtbar und die ist schrecklich, sondern zu sehen, okay, wann lügt jemand, warum lügt jemand, wie baut jemand Fake News auf? Ja, wie verändert sich das in bestimmten Momenten? Wann wechselt sie in eine neue Erzählung? Und das in der Mikrostruktur zu beobachten, in den Feinheiten, war extrem belohnend.
Warum hat sie nicht die Schuld einfach anerkannt, wäre es dann ein anderer Weg gewesen? Das war eine der Fragen, die ich mir gestellt habe.
Das war auch meine Frage, weil es gibt ja Vergleiche. Also Albert Speer, der kommt ja im Film auch vor. Der hat ja den, ich sage mal, raffinierteren Weg gewählt. Ja, der Reichsrüstungsminister, verantwortlich für 2 Millionen Tote, also Zwangsarbeiter und KZler, die in seinen Rüstungsbetrieben durch Mangelernährung und so weiter zum Teil auch ermordet wurden. Er ist zu 20 Jahren verurteilt, er kam raus und hat dann den schlauen Weg gewählt, dass er sagte, ich hätte es wissen können, also von der Judenvernichtung, auch von diesem Unrechtsregime, was da eigentlich alles passiert ist. Ich hätte es wissen können, wenn ich es hätte wissen wollen. Und meine Schuld ist, dass ich nicht gefragt habe. Ja. Das heißt, er räumt einen Teil der Schuld ein, gibt sich als reuiger Nazi und macht damit eine Weltkarriere. Veröffentlicht die Memoiren, die wurden in, ich glaube, 50 Sprachen übersetzt. Talkshow in Amerika, Talkshow BBC. Also er ist der reuige Nazi, die Welt hat sich nach ihm gesehnt und er reüssiert damit. Leni Riefenstahl war dazu nicht in der Lage. Ja, das wirft sie ihm auch vor. Sie bleibt starr in dem Muster, ich habe nichts gewusst.
Wie schwierig war es für Sie, diese Detektivarbeit, das ist ja Forensik letztlich im Privaten und teilweise eben auch psychoanalytische Arbeit bei ihr zu betreiben? War das manchmal echt zu viel?
Ja, also es ist ja, Riefenstahl ist ja jetzt nicht eine Figur, die mir das Herz wärmt. Ja, also Josef Beuys zum Beispiel oder auch, als ich die Spielwütigen gemacht habe, da gehe ich ran und freue mich, mich mit dieser oder jenen Protagonistin zu beschäftigen. Und bei Riefenstahl war es so, dass mehr so ein Jagdfieber erstmal sich so entwickelt hat, zu begreifen. Also ich habe als Kind, habe ich mal meinen Teddybär aufgeschlitzt, weil ich einfach wissen wollte, warum brummt der. Ja? Und in gewisser Hinsicht habe ich, wurde nachher wieder zugenäht, aber in gewisser Hinsicht habe ich Riefenstahl auch aufschlitzen müssen. Ja, ich wollte begreifen, warum ist die so geworden? Und das heißt natürlich auch jetzt im psychoanalytischen Sinne mir auch die Kindheit anzugucken. Und das ist gefährlich. Das ist deshalb gefährlich, weil ich komme ja in Bereiche, wo ich die Frau auch wieder verstehe. Und die Frage war, da haben wir viel im Schneiderraum diskutiert, also das relativiert doch die Schuld und die Verantwortung, wenn du sagst, ja, die Frau ist von ihrem Vater misshandelt worden und geschlagen worden. Und was soll das? Hitler ist auch geschlagen worden. Ja. Erklärt es uns irgendwas? Und ich sagte, ja, es erklärt etwas, und zwar nicht im individualpsychologischen Sinne, dass sie jetzt damit auch schon eine Opfergeschichte von uns nochmal, dass sie darin unterstützt wird mit einer, ja, die Frau hat doch auch gelitten und muss man doch jetzt mal ein bisschen netter mit ihr umgehen, sondern ein, wenn man so will, archetypisches, über sie hinausweisendes Generationsbild, ich nenne sie die Generation der Unbedingten, die mit dieser preußischen Erziehung, die ja seit Jahrhunderten eintrainiert wurde, nämlich ein bedrohter Staat Preußen, umgeben von Russland, Frankreich, Österreich, wehrhaft musste dieser Staat sein, Helden musste er kreieren, also Männer groß, die es schaffen, in der Minderzahl die Feinde zu besiegen. Und von daher Drill, Einschüchterung, das war sozusagen der Erziehungsstil. Und Leni Riefenstahl hat das als Frau voll, in Anführungsstrichen, genießen dürfen, wurde ins Wasser geworfen, als 5-Jährige sollte schwimmen lernen, war nah dran am Ertrinken. Und was schreibt sie? Nicht die Wut auf den Vater, was ist das für ein Vater, der mich beinahe ertrinken lässt, sondern ich wurde eine gute Schwimmerin. Und das ist die Urszene, also sozusagen die Identifikation mit dem Starken, die Verachtung des Schwachen, die wir in Riefenstahls Filmen konsequent finden. Das war eine Urszene. Und das Zweite als Prägung eben die Begegnung mit den Weltkriegsteilnehmern, die auch gesagt haben, naja, viele sind zerbrochen an den Kriegserfahrungen, wir sind gestärkt daraus hervorgegangen. Das hat uns die Kraft gegeben, uns vor der Fahne des Führers zu versammeln. Gilt genauso für Leni Riefenstahl. Also man wird nicht einfach so Faschistin, sondern es gibt Prägungen. Und da wird es für mich interessant, weil das ist universell. Also wie kommt eigentlich so ein Narzissmus? Ja, wie kommt so eine Empathielosigkeit? Die kommt ja nicht von ungefähr. Die wird einem, wenn man so will, wirklich ausgebrannt.
Eingebrannt.
Oder ja, ausgebrannt sozusagen. Ich habe immer das Bild sozusagen mit so einem Feuer, wo dann noch die letzten Reste von Empathie vernichtet werden mit so einer Feuerwalze. Und das war für mich das Interessante zu sagen, wir gehen in das Risiko des Verstehens. Und das heißt nicht Verständnis. Ich trenne ganz klar Verstehen und Verständnis. Verständnis heißt exkulpieren, sie herauszunehmen aus der Schuld und zu sagen, ja, die Arme hat gelitten und eine Opfererzählung. Sondern Verstehen heißt, ich will begreifen, wie man so wird. Und das ist universell. Das spricht für die Generation. Es spricht aber auch manches, kann man verlängern ins Heute.
Das ist, glaube ich, das Modell des rechten populistischen Weges überall auf der Welt. Die Kombination aus Opfer und aus Heldenhaftigkeit und Stärke aus dem Opfer sein und wir lassen uns nicht unterkriegen.
Also und Ressentiment, genau. Das Ressentiment ist immer wir und die. Und das die ist bedrohlich, das muss sozusagen ausgegrenzt werden und irgendwann eben nicht nur ausgegrenzt, sondern dann auch ausgemerzt und vernichtet werden.
Als nächstes ein heitereres Thema?
Ich hoffe, dass es mal einen Film gibt, der wieder mehr das Herz wärmt. Also ich habe zwei Projekte. Und muss jetzt mal sehen, ich war jetzt zu lange jetzt einfach in diesem Riefenstahltunnel. Jetzt muss ich erstmal, jetzt bin ich etwas geblendet, dass ich raustrete. Und jetzt muss er erstmal seinen Weg in die Kinos finden. Und die Diskussionen, die Debatten sind ja sehr intensiv. Und von daher bin ich da erstmal guter Dinge und dann auf zu neuen Horizonten.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.